Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Und ich begrüße wiederum am Telefon Dr. Christian Schulze, Hausarzt und Sportarzt in Winterburg bei Bad Kreuznach. Hallo, Herr Dr. Schulze.
Hallo, Herr Gerloff. Ich grüße Sie.
Wir beschäftigen uns ja heute nochmals mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Arztpraxis. Herr Dr. Schulze, vielleicht machen wir mal ein kleines Spielchen. Es werden ja jetzt ganz unterschiedliche Aspekte mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht und einige haben Sie ja auch schon genannt. Und jetzt ganz kurz gefragt und mit einer kurzen Antwort, für wie relevant halten Sie die folgenden Themen in der Hinsicht Nachhaltigkeit? Vielleicht, wir haben eine Skala von 1 bis 10. 10 ist am relevantesten für Nachhaltigkeit und vielleicht eine ganz kurze Sache, was Sie da selber schon unternommen haben. Sind Sie bereit?
Ja.
Gut, fangen wir an. Müllvermeidung.
Mit 10, ja, da haben wir bei uns quasi dadurch, dass wir alles auf papierfrei umgestellt haben, schon mal versucht, maximal den Müll zu reduzieren. Letztlich natürlich bei den Einweghandtüchern und so weiter nicht so konsequent durchziehen, aber der ganze Müll, den wir haben, den trennen wir und sortieren wir. Und das heißt, unser Hauptmüllaufkommen ist eigentlich Papier, was dann recycelt wird. Mhm. Und ansonsten wird auf unnötige Einwegartikel natürlich nachhaltig verzichtet und wird auch geschaut, dass wir entsprechende Nachfüllbehältnisse kaufen für die Putzmittel. Zum Beispiel gibt es ja von einer Firma mit so einem Wassertier in Grün ganz schöne Beutel statt immer wieder feste Flaschen, sodass man dann weniger Plastikmüll hat.
Mhm. Thema Energieverbrauch und vielleicht dann auch gleich Nutzung alternativer Energie.
Ja, das hat natürlich auch eine Riesenherausforderung, weil wir ja unsere Klimaziele erreichen wollen.
Also auch 10.
Und da haben wir halt umgestellt auf Solarthermie mit Pelletheizung, was also nachwachsende Rohstoffe sind für die Heizung. Und beim Strom mit einer Photovoltaikanlage, mit einer 10 kW Batterie. Und der Rest wird seit 20 Jahren eigentlich mal Ökostrom eingekauft noch dazu.
Mhm. Luftreinhaltung und Wasserreinhaltung.
Ja, Luftreinhaltung, sag ich mal, wenn ich möglichst wenig verbrenne, habe ich auch möglichst wenig Ausschuss in die Luft an CO2 und auch sonstigen Ruß. Wasserreinhaltung, hatte ich ja gesagt, diese ökologischen Putzmittel auf der Grundlage von Zitrone und anderen Dingen halt, dann biologisch abbaubar sind unter Einschränkung von Verwendung von Tensiden und ja, das ist so der Bereich, wo ich da was auch gemacht habe. Ist aber jetzt in meinen halben Augen nur eine 5.
Mhm. Recycling beim Praxismaterial.
Recycling beim Praxismaterial, da ja, würde ich sagen eine 8. Und dann benutzt man natürlich auch Recyclingpapier, Recycling Toilettenpapier, Recycling Händepapier zum Abtrocknen oder auch diese Rollen, die man da so hat, versuchen wir halt da, dass das alles FSC ausgezeichnete Artikel sind, mit denen man dann auch ja, etwas ressourcenschonender in der Herstellung verfährt.
Mhm. Ist vielleicht ja auch ein Thema Hygiene und Nachhaltigkeit.
Ja, Hygiene und Nachhaltigkeit, da muss ich halt Flächendesinfektion machen, seit Corona noch vermehrter. Da darf ich halt keine Nachfüllbehältnisse kaufen. Das ist leider Gottes gesetzlich nicht möglich, da relativ nachhaltig zu sein. Da, ja, keine Ahnung, dadurch, dass man da nichts machen kann, würde ich sagen, auf der Skala eine 2, weil einfach nicht nachhaltig möglich ist. Also ich muss halt Infektionen verhindern, ich muss den Hotspot verhindern, ich muss die Patientensicherheit erhöhen und das geht halt nur durch Einsatz von viel Desinfektionsmittel und Produktion von viel Müll. Das ist leider so, wie es ist.
Ja, ein ganz anderes Thema, Wertschätzung von Mitarbeitern.
Ja, das auf jeden Fall noch 10, weil wir haben ja bisher einen unheimlichen Stress in der Praxis gehabt, sodass ich meinen älteren Dienstherr erst einmal das Weihnachtsgeld auszahlen werde, auch definitiv. Also das muss dann letzten Endes auch über finanzielle Sachen, die mit dem Geldbeutel merken, wir haben gut gearbeitet, da ist dann auch mehr drin. Und wir machen auch ein schönes Weihnachtsessen, so ein Krimi-Dinner. Und da ist es halt, ja, und dann müssen wir auch mal Danke sagen und entsprechend gucken, dass man pünktlich fertig ist und nicht verspätet ist und dann die davon noch mehr Stress haben. Das ist schon wichtig, dass man da auch in der Praxis stramm durcharbeitet, um dann davon den Druck ein bisschen rauszunehmen aus der Kiste.
Mhm. Und dann natürlich auch der Umgang mit Patienten.
Umgang mit Patienten, da ist Nachhaltigkeit, glaube ich, tatsächlich auch mit einer 8 oder einer 7, würde ich das jetzt mal sagen. Jetzt nicht, weil ich irgendwas mit 10 möchte, Also meiner Seite aus immer sehr nachhaltig. Das Problem ist, der Patient ist ja nicht mehr ganz nachhaltig in seiner Lebensführung. Ne? Also er raucht Zigaretten, er bewegt sich zu wenig und da muss ich dann halt immer gucken, wie kriege ich ihn motiviert und dazu, dass er dann die Dinge, die sinnvoll sind, macht. Da ist dann halt auch der YouTube-Kanal gar nicht so schlecht. Gerade so zum Thema Intervallfasten habe ich da vor einem Jahr angefangen, mal selbst. Dann habe jetzt ein Follow-up-Video nach einem Jahr gemacht und das ist auch das, was diese 2200 Aufrufe hatte, größtenteils Abonnenten des Kanals. Und da sind auch viele dann begeistert und machen das einfach mal nach, probieren das aus, weil ich das halt als eigene Geschichte, wie ich das halt umsetze im Alltag, diskutiere und dann auch bespreche, wie es jeder Einzelne auch umsetzen kann. Ich glaube, das ist dann authentisch und nachhaltig. Und ich hatte dann anfangs mal 12 Tagen 7 Kilogramm Gewicht verloren. Und jetzt mittlerweile sind wir bei 10 und ich bin dauerhaft bei unter 100. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ich habe das im Intervallfasten halt gut geschafft. Vorher hatte ich einen Fallschirmsprung geschenkt bekommen von meiner Frau zu Weihnachten. Da durfte ich quasi auch nicht so viel wiegen, wegen dem Schirm und so weiter, weil man dann alleine nicht fliegen kann. Also das war kein Tandemsprung, sondern ein eigener Sprung mit 2 Trainern links und rechts durch die freie Luft. Und da musste ich dann auch irgendwie abnehmen. Da ist mir das auf jeden Fall schwerer gefallen als in der Wallfahrt. Das hat sehr gut geklappt und ist auch jetzt gut einzubauen in den Alltag.
Mhm. Noch wieder was ganz anderes. Wie ist es mit der Nutzung digitaler Technik?
Das ist natürlich äußerst nachhaltig, sage ich mal so, weil ich sehr viele Patienten in ganz Deutschland behandle und mit denen dann Videosprechstunde machen kann. Seit neuestem ist es auch gut, dass das vergütet wird durch die Krankenkassen und akzeptiert wird, dann müssen sie halt nicht 1000 Kilometer fahren. Also 500 hin, 500 zurück, was ja einige machen. Also für eine manuelle Therapie müssen sie es natürlich nach wie vor machen. Aber über die Videosprechstunde kann ich halt dann doch hier ein bisschen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Das ist zwar dann nur eine begrenzte Möglichkeit, was man so tun und machen kann, aber letzten Endes ist das gar nicht so schlecht. Und auch da kann man ja gewisse Blickdiagnosen stellen und therapeutische Empfehlungen auch über die Videosprechstunde geben.
Mhm.
Und natürlich digitaler Einsatz mit E-Mail statt Brief ist natürlich auch wieder ressourcenschonend.
Ja. Mobilität des Praxisteams.
Mobilität des Praxisteams, ja, da habe ich eine Helferin, die hat ein E-Bike, die anderen fahren alle noch mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, zum Teil im Sommer. Ich selbst fahre zwar immer ein Auto, was so ein bisschen, wo man höher einsteigen kann, weil ich das ganz gerne habe, auch von den Überblick her, weil bei uns die Straßen auch so sind, dass man, wenn man ein flacheres Auto fährt, dann doch jede Woche 2-3 Mal irgendwo aufsetzt auf den Wegen, wo man zum Patienten fährt, weil das ein bisschen ländlich ist.
Ja.
Aber ich muss sagen, im Moment habe ich ein Auto, was so ungefähr 600 Liter super E10 braucht und die zukünftigen Planungen gehen halt auch dahin, dass ich dann zumindest mal ein Hybrid oder auch ein Teil voll elektrisches Auto als nächstes anschaffen werde und dann natürlich auch den Strom von den Dächern in meinem Auto zu verfahren. Also, dass ich dann quasi auch dort ein bisschen autarker werde und noch ein bisschen ressourcenschonender damit umgehen kann. Allerdings kompensiere ich meinen Verbrauch an Benzin oder Kerosin über eine entsprechende Spende bei MyClimate, sodass das quasi dann über entsprechende Projekte auch wieder rekompensiert wird. Auch das ist ja etwas, was man sich als Arzt durchaus leisten kann und deswegen mache ich das halt auch so.
Mhm. Mein letztes Stichwort wäre jetzt intelligente Gebäudetechnik. Das ist ja im Moment auch so ein Hype.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich mein Gebäude so ein bisschen fernsteuern kann. Also wenn man heute eine neue Heizung einbaut, ist das ja letzten Endes nur noch ein kleines Modul, was man sich dazu schießt, dann kann man das quasi alles über seine App steuern am Handy.
Mhm.
Und da sind wir auch wieder so, da wo ich am Anfang war, wenn ich in sowas investieren muss, ja, dann investiere ich es erst so, dass ich noch einen Zusatzbenefit davon habe und dann auch entsprechend das machen kann, wobei ich das so geregelt habe, dass das bei mir relativ automatisiert ist, dass ich jetzt mittlerweile alles in einem herstelle und es läuft quasi autark.
Mhm.
Das geht auch voll automatisch, ohne dass ich dann auch irgendwie eingreifen muss.
Und auf der Skala von 1 bis 10?
5 und eine 6. Da kann man die Investition in eine gute Isolierung und ein nachhaltiges Heizsystem, Nutzung von Solarthermie, ist dann halt intelligenter als jetzt die elektronische Steuerung.
Mhm. Habe ich noch einen wichtigen Punkt vergessen aus Ihrer Sicht?
Naja, in Bezug auf die Praxisführung, glaube ich, haben wir soweit alles.
Mhm. Dann gehen wir vielleicht noch einmal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt ein Arzt wäre, der sich mit dem Thema Ökologie auseinandersetzt oder Nachhaltigkeit und mit seiner Praxis einen Beitrag leisten will, einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, wie könnte der jetzt vorgehen? Was wären für Sie die ersten Schritte?
Ich würde erstmal analysieren, was hinterlasse ich denn für einen ökologischen Abdruck und wo hängt es jetzt quasi in Bezug auf CO2-Ausstoß, in Bezug auf Müll, der anfällt, in Bezug auf die Ressource, Stress und Hektik und unnötiges Arbeiten in der Praxis, ja, mit Doppel- und Dreifach-Dokumentation. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir jetzt noch relativ vieles auf den Hausbesuchen eigentlich alles erstmal analog machen, dass wir dann danach noch übertragen. Da sind wir jetzt dabei, dass wir da quasi entsprechende Tablet-Computer anschaffen, sodass wir dann auf den Hausbesuchen das auch alles schon mal direkt eingeben können und danach dann alles automatisch übertragen wird aufs System, sodass man doppelt Arbeit nicht mehr hat. Das heißt, man sollte sich einen Anbieter suchen, der da entsprechend auch funktionstüchtige Softwareangebote hat, die dann auch funktionieren. Ja, es gibt ja leider Gottes immer noch relativ große, schwere Schiffe auf dem Markt der Praxissoftware, wo viele Dinge gar nicht funktionieren. Ich war früher auch mal bei so einem Anbieter. Und das ist aber unerträglich, weil das stresst das Personal, das verursacht schlaflose Nächte oder Tinnitus oder sonst was bei denen. Man hat Angst vor dem nächsten Update und das darf einfach nicht sein. Also das sind quasi solche Dinge, die man definitiv nicht ertragen sollte, wo man dann halt aber auch den Schritt machen muss, dass man sich von dem Anbieter trennt. Ja, und das ist glaube ich auch was, was viele Ärzte sich nicht trauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch das zum Thema Nachhaltigkeit, natürlich hat das letzten Endes diese damalige Trennung vom alten Anbieter von direkt mal 8.000 oder 10.000 Euro gekostet, inklusive Schulung, Umstellung und hat sie nicht gesehen. Aber letzten Endes war dann die monatliche Rate, die wir dann für die Softwarepflege bezahlen mussten, in den letzten 5 Jahren pro Monat schon mal 500 Euro günstiger. Ich hatte auch keine Extrarechnung durch irgendwelche Störungen, die vermutlich nur systembedingt waren, weil es halt ein schlechtes System war. Und auch diese Investition, die hat sich innerhalb von kürzester Zeit, also sprich innerhalb von 2 Jahren maximal amortisiert, rein betriebswirtschaftlich von den Kosten und natürlich auch noch viel, viel mehr über ein viel effizienteres Arbeiten mit entspannteren Mitarbeitern, weil das einfach zuverlässiger ist. Also man sollte sich nicht mit einem nicht funktionierenden Computersystem rumärgern und da ständig sich irgendwas erklären lassen, so ja, und das liegt an Windows oder an sonst was oder an der Internetgeschwindigkeit oder am Heiligen Geist oder an der Temperaturerwärmung der Erde. Das bringt einfach alles nichts. Die Dinge müssen funktionieren und laufen und da gibt es auch überhaupt keine Diskussionen bei mir und auch überhaupt keine Ausreden, die ich akzeptiere. Dann bin ich sehr anspruchsvoll und dementsprechend kann man das ja dann auch einfordern. Ne? Man zahlt ja schließlich sehr dafür. Ich glaube, da sind viele Ärzte noch, die sich mit ihren Systemen rumärgern und da einfach auch nicht vorwärts kommen. Ja. Und wenn ich dann die Praxis schließen muss, nur weil ich eine Abrechnung mache, was für ein Käse.
Ja, das ist also auch ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, dass die Systeme laufen, ohne dass man irgendwelche Störungen hat.
Richtig.
Wenn man jetzt einsteigt in die Nachhaltigkeit, braucht man da eigentlich Unterstützung durch die Behörden und machen die da auch mit oder ist das eigentlich alles unabhängig davon? Ich meine, so eine Pelletsheizung müssen sie ja wahrscheinlich auch irgendwie genehmigen lassen, oder?
Nee, das machen sie ja mit ihrem Schornsteinfeger letzten Endes, mit ihrem Heizungsbauer, der ihnen das einbaut und der ihnen da dann auch sagt, wie das zu machen ist. Da brauchen sie eigentlich, die Behörde ist der Schornsteinfeger, der das abnimmt und der Dienstleister, ihr Handwerker, der muss halt zügig sein und kompetent, damit es am Ende gut wird. Aber ich sag mal so, ich kann nur sagen, man kann sich zur Ökologie ja selbst relativ gut belesen im Zeitalter des Internets. Und wenn man diese Analyse gemacht hat, hat gesehen, das und das steht jetzt an, wie habe ich das und das, wie soll ich es machen, dann muss man halt diese Entscheidungen als Bauherr und als Praxis für Eigentümer ja dann ohnehin jeden Tag treffen. Wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, wie soll ich hier handeln? Und wenn ich das dann sehe, was da jetzt gerade anliegt, was da Tatsache ist und was entschieden werden muss, dann sage ich, okay, ich mache das lieber dann so, lass mich dann halt auch beraten, mache das dann so und so und fertig. Ja. Also das kommt halt auch immer aufs Gebäude, auf die Lage an und was ich da so intelligenterweise einsetzen kann. Das kann man aber so nicht sagen, aber da muss man sich dann mit seinem Handwerker auseinandersetzen. Ne? Und der, dann, wenn er gut ist, eigentlich auch immer noch der dann sagt, ja, hier gibt es einen Zuschuss, eine Möglichkeit, was man machen kann. da was weiß ich auch mal hier und da noch 1000 Wörter zu, die man beantragen kann für die BAFA. Und man, wenn man ein größeres Modernisierungspaket machen möchte, also zum Beispiel das Gebäude sanieren auf einen modernen Standard, EN 40 oder 55, das ist ja gerade bei der KfW ein sehr schönes Kreditprogramm, wobei ich nicht weiß, ob das für Praxisräume auch geht oder nur für privat, aber letzten Endes kann man sich da 150.000 Euro Kredit schießen, recht günstig, wahrscheinlich für 0%. Je nachdem, wo man dann am Ende ankommt, bei dem Privathaushalt ist es zum Beispiel so, dass man dann bis zu 75.000 Euro als Zuschuss, wenn man die Maßnahme umgesetzt hat für CO2-Reduktion, dann zurückerhält. Ja. Und das sind natürlich dann schon interessante Sachen, ja, wenn man gerade auch zu Hause das Haus mal sanieren möchte, in dem man selbst wohnt. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Ne?
Also Augen auf, ob es irgendwelche Fördermöglichkeiten gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall, ne, wenn man da was machen will.
Ja, man kann sich ja auch so einen Energieberater dann holen. Der wird ja auch bezahlt über diese Fördergelder und kann das mal alles analysieren lassen. Dann sagt er einem auch, okay, die Fenster brauchst du nicht neu zu machen. Das Dach ist das Wichtigste oder hier ist und da ist es dort, wie es halt so ist. Und der stellt ja dann auch den nötigen Energieausweis und macht die Bau. Planung und Betreuung noch mit dazu, sodass ich dann am Ende auch weiß, wo ich ankomme und meinen Geldzuschuss erhalte. Also das ist eigentlich auch relativ gering mit Energiebrate.
Wir kommen langsam zum Schluss. Was sagt eigentlich eine Kammer zu den Aktivitäten und verbreitet sich dieser Gedanke, nachhaltig zu agieren? Eigentlich kann man das sagen, dass sich das viral unter den jungen Ärzten zumindest verbreitet oder ist das noch ein bisschen so eine Sondergeschichte?
Also ich habe es bei meinem Ärzteversorgungswerk, wo ich ja in der Hauptversammlung sitze, mal mit eingebracht und da wurde ich dann halt auch mal aufgenommen, sodass dann quasi auch gesagt wurde, wie nachhaltig sind eigentlich unsere Investitionen, die wir da tätigen für unsere Rentensicherung. Seitens der Kammer habe ich dazu ehrlich gesagt wenig bis nichts bis dato gehört. Ich glaube, das ist für die ein komplettes Neuland und ob jetzt die jungen Ärzte da sich über Nachhaltigkeit so viel Gedanken machen, wenn sie ihre Work-Life-Balance-Platz holen und nach Südostasien Urlaub fliegen und sich für die Kompensation auch keine Gedanken machen, weiß ich nicht. Also das kann ich nicht beurteilen, da sind sie auch schlicht und ergreifend zu alt und zu weit weg von der Basis der jungen Ärzte, mit denen ich mich da dann auch darüber noch nie groß unterhalten hatte, wenn ich jetzt mal noch irgendwelche Formulaturstudenten oder PF-Studenten in der Praxis hatte. Das haben wir eigentlich nie so eingehend besprochen und wirklich habe ich da nicht drüber. Aber ich sag mal so, die Fridays for Future Leute, die dann da Freitags auf die Straße ziehen, sind ja auch nicht jetzt die, die dann den Langstreckenflug verschmähen. Also von daher, und die steigen auch bei Ryanair ein und das ist auch völlig egal, ob da irgendwas kompensiert wird oder nicht. Also das sind immer so Dinge, die sehr schwer einschätzbar sind, wie man seinen persönlichen Fußabdruck ja bewirbt auf der einen Seite und wie er sich dann nachhaltigerweise oder nicht nachhaltigerweise danach darstellt. Also kann ich schwer beurteilen.
Wenn man jetzt so ein klein bisschen so einen Abschluss versucht, wie weit sehen Sie die Medizin in Praxen, vor allen Dingen natürlich vielleicht auch in Kliniken, auf dem Weg zu einem CO2-neutralen Wirtschaftszweig? Ist das überhaupt erreichbar? Sind wir da auf dem Weg?
Also ich bin da mit meiner Praxis definitiv, wir sind da mit unserem Praxisteam auf einem guten Weg und haben da auch schon sehr viel erreicht. Medizin da auf dem richtigen Weg ist, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich wage das mal zu bezweifeln. Das Schizophrene, was man ja beobachten konnte im Lockdown, war ja, dass wir plötzlich gar keine Bluttransfusionen mehr brauchten, weil die ganzen sogenannten elektiven Operationen, wo scheinbar aber trotzdem sehr viel Blutverlust passiert und vieles schief zu laufen scheint, gar nicht mehr stattgefunden haben. Da muss man natürlich dann schon mal fragen, wo der Fehler ist im System oder wo ich vielleicht gegensteuern kann und muss. Das sehe ich schon. Ja, da muss man in die Diskussion einsteigen. Aber da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Oder diese ganzen stationären Aufnahmen am Wochenende, weil ich keinen qualifizierten Arzt dort in der Notaufnahme sitzen habe, weil ich halt, ja, der hat halt noch wenig Erfahrung mit Medizin, er kennt den Patienten nicht, er kann vielleicht auch nicht gut Deutsch. Und im Zweifelsfall ist alles dann so unklar, dass der Patient dann stationär bleibt, das ist ja auch wenig nachhaltig. Das sind so grundsätzliche Diskussionen, wenn wir diesen Pass aufmachen, dann glaube ich morgen noch am Sprechen. Also das Abschlussstatement ist sehr, sehr schwierig. Da gibt es mit Sicherheit ganz viel. Oder auch der qualifizierte Arztbrief, der zeitnah dem Patienten mitgegeben wird oder dann irgendwann mal eintrifft, damit dann auch die nach nachhaltige weitere Therapie durch den Hausarzt möglich ist. Das ist ein Riesenproblem in meinen Augen im Moment, ja, weil das immer mehr zunimmt, dass der Patient ohne jegliche Information einfach vor die Tür gesetzt wird. Ne? Mhm. Und dann werde ich mir dann überlegen, wie die postoperative Therapie vom Chirurgen dann de facto umgesetzt werden soll. Ja. Und das ist halt beim Thema Operation an der Hand doch sehr speziell. Da sage ich oft zum Hausarzt, ich habe da keine Ahnung von, ich kann das nicht und ich will es auch nicht falsch machen. Ja, mhm. So.
Ja, ja. Ja, das ist dann aber wieder nochmal ein anderes Thema. Das hat vieles hat mit Nachhaltigkeit zu tun, aber der Übergang von der Klinik in die Praxis, das können wir auch nochmal ein anderes Mal besprechen, denke ich. Ja, Herr Dr. Schulze, wir könnten auch über dieses Kernthema Nachhaltigkeit sicherlich noch eine Stunde reden und noch länger. Sie haben es ja auch eben gerade gesagt, aber auch das wäre dann ja nicht wirklich nachhaltig, denn wir müssen ja auch noch was anderes tun und unsere Hörer auch. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Schulze, und viel Erfolg bei Ihren weiteren Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Gerloff. Ich danke auch für die Einladung zum Gespräch.
Ja, alles Gute für Sie und liebe Hörer, schalten Sie mal wieder rein zum Ärztetag-Podcast, wenn es wieder heißt, hören, wer wichtig ist. Alles Gute und tschüss.